Das Land ließ sich seine Exporte grundsätzlich mit Silber und Gold bezahlen und akkumulierte so im Laufe der Jahrhunderte einen Edelmetallschatz, der die Begehrlichkeiten des aufstrebenden kolonialen Westens weckte. Das Mittel der Wahl, um die Handelsbilanz zu ihren Gunsten zu drehen, war der Drogenhandel. Das, was wir als Werte-Westen aktuell allen möglichen Ländern ankreiden, weswegen regelmäßig westliche Truppen in Länder Asiens, Afrikas und Südamerikas eindringen, um dort einen Krieg gegen die Drogen zu führen, war vor gerade mal 200 Jahren das Geschäftsmodell der Briten im Verhältnis zu China. Man exportierte Opium in großer Menge ins Reich der Mitte und erreichte damit eine Vielzahl von Zielen. Das Opium macht süchtig. Es ist Vorläufer wie auch der Rohstoff des Heroins, einer der schädlichsten und gefährlichsten Drogen, die je erfunden wurden. Es ist teuer, was aber seiner Nachfrage aufgrund seines Suchtpotenzials keinen Abbruch tut, und nebenbei zerrüttet es die Gesellschaft des imperialen Ausdehnungsziels quer durch die Schichten. Die britischen Drogenhändler fuhren enorme Profite ein, die sie in die Produktion von mehr Drogen investierten. 1839, also nur 22 Jahre nach dem Besuch Amhersts auf St. Helena, kam es zum ersten Opiumkrieg, weil China das Gift in seinem Land verbot und beschlagnahmte. Der Krieg dauerte bis 1842, endete aufgrund der waffentechnischen Überlegenheit der Briten mit der Niederlage Chinas und führte zum ersten einer Reihe ungleicher Verträge. Im Vertrag von Nanjing musste China Hongkong an Großbritannien abtreten und ihm die Kontrolle über 5 weitere Häfen, Shanghai, Guangzhou, Xiamen, Fuzhou und Ningbo, übertragen. Und was das Wichtigste war, China musste den Drogenhandel legalisieren. Das war schließlich der Sinn des ganzen Unterfangens und der Grund, warum man diese ganzen Handelshäfen brauchte. Als junger Student besuchte ich im Jahr 1986 Nanjing auf einer ganz eigenen kleinen Handelsmission. Ich hatte ein kleines Unternehmen zum Import von Akupunkturnadeln aus China gegründet und war dort zum Einkauf von Waren. Das Land war gerade dabei, aus dem Albtraum des Mao-Kommunismus zu erwachen, doch der Wille, aus der Armut zu entkommen durch Fleiß sowie einen unbändigen Willen zu lernen und dabei die Geschichte im Kopf zu behalten, war überall spürbar. Ich konnte damals mit vielen Funktionsträgern sprechen und neben den Verträgen von 1842 gab es noch ein weiteres Ereignis, das sich ins Gedächtnis dieser Stadt eingebrannt hatte, nämlich ein Massaker, die Vergewaltigung Nanjings durch die Truppen der japanischen Besatzungsmacht im Jahr 1937, dem nach Schätzungen 100 bis 200.000 Menschen zum Opfer fielen. Meine Gastgeber führten mich durch ein diesem Ereignis gewidmetes Museum.